Danke auch der Anbetung, Simon. Ich möchte vielleicht noch zu der Anbetung etwas sagen. Der ganze Gottesdienst, ein Gottesdienst ist eigentlich von A bis Z Anbetung. Das heisst, Gott steht im Zentrum. Es geht eigentlich nicht primär nur darum, was ich mitnehme, sondern wenn die Gemeinde zusammenkommt, geht es darum, dass Gott geehrt wird. Und darum ist auch das, was das Lobpreisteam macht, nicht einfach ein Unterhaltungsprogramm, wo wir schön finden oder nicht schön finden, sondern es ist Anbetung, wir ehren Gott, wir loben ihn, wir geben ihm sozusagen Recht, sagen, wie gross und heilig das er ist. Das ist viel wichtiger, ob uns das gut tut oder nicht. Das ist ein Nebeneffekt. Der Haupteffekt ist, dass wir Gott ehren, anbeten, ihn loben. Und auch Predigt ist Anbetung. Wisst ihr warum? Predigt ist für mich auch eine Form von Anbetung, weil in der Predigt eigentlich nichts anderes sollte passieren, als dass mir das auf der Leuchte stellt, was Gottes Herzensanliegen ist. Dass wir darauf hören, was sagt uns Gott. Wir gehen auch in der Verkündigung Gott in seiner Ansicht, in seiner Sicht Recht. Wir tun nicht unsere Weltsicht erklären, sondern seine. Und alles, was Gottes Gedanken auf der Leuchte stellt, ist Anbetung Gottes. Und so ist ein ganzer Gottesdienst ist von A bis Z Verehrung und Anbetung Gottes. Das soll ich umstellen für die, die Dialekt nicht so gut verstehen. Jesus fuhr mit seinen Jüngern von Kapernaum über den See Genezareth. Ein fürchterlicher Sturm zog auf und die Jünger gerieten in panische Angst. Sie meinten, sterben zu müssen. Nach dieser albtraumartigen Überfahrt, wer die Geschichte kennt, weiß, Jesus hat dann den Sturm gestillt, landeten sie auf der anderen Seite im Gebiet der Gadarener. Und dort begegneten ihnen zwei furchteinflößende Männer. Also zuerst hatten sie diesen Sturm, wo sie dachten, sie müssten sterben, dann landen sie und dann begegnen sie zwei furchteinflößenden Männern. Ich möchte mit euch zuerst diese Geschichte lesen, die Matthäus, so wie sie Matthäus uns berichtet. Als Jesus in das Gebiet der Gadarener am gegenüberliegenden Ufer kam, liefen ihm aus den Grabhöhlen zwei besessene Männer entgegen. Sie waren so gefährlich, dass niemand den Weg benutzen konnte, der dort vorbeiführte. Was willst du von uns, Sohn Gottes, schrien sie. Bist du gekommen, um uns schon vor der Zeit, vor der festgesetzten Zeit zu quälen? In einiger Entfernung weidete eine große Herde Schweine. Die Dämonen baten ihn, wenn du uns austreibst, dann lass uns doch in die Schweineherde fahren. Geht, sagte Jesus. Da verließen die Dämonen die beiden Männer und fuhren in die Schweine, und augenblicklich stürzte sich die ganze Herde den Abhang hinunter in den See und die Tiere ertranken in den Fluten. Die Schweinehirte rannten davon, liefen in die Stadt und berichteten alles, was geschehen war, auch das mit den Besessenen. Da machte sich die ganze Stadt auf den Weg, alle gingen Jesus entgegen, und als sie sahen, was geschehen war, drängten sie ihn, ihr Gebiet zu verlassen. Übrigens wird diese Begebenheit, die wir eben jetzt gelesen haben, auch von Markus und Lukas in ihren Evangelien berichtet. Sie berichten jedoch nur von einem besessenen Mann. Nun könnte man sagen, dass hier doch einer dieser vermeintlich zahlreichen Widersprüche nun handfest ist, den man der Bibel immer sagt, ja, die Bibel ist ja voller Widersprüche. Also die eine erzählt von zwei Besessenen, die gleiche Begebenheit, der andere, Matthäus, nur von einem Besessenen. Ist das jetzt nun ein Widerspruch? Meines Erachtens hat das mit Widerspruch überhaupt gar nichts zu tun, sondern es geht hier um eine Erzähltechnik. Markus und Lukas werden gewusst haben, dass zwei Besessene da waren. Aber sie wollten nur von dem einen Mann berichten, der mit Jesus weiterziehen wollte und den Jesus in sein Dorf zurückschickte und sagte, geh nach Hause zu deinen Angehörigen und berichte ihnen, was der Herr für dich getan hat, wie er sich über dich erbarmt hat. Ich vermute, dass der zweite Mann nicht die Absicht hatte, mit Jesus zu gehen, und hätten die beiden anderen die Geschichte so erzählt und beide erwähnt, dann hätten sie ja auch noch sagen müssen, was dann mit dem anderen ist, der nicht Jesus nachfolgen wollte. Das heißt, das ist eine ganz normale Erzähltechnik, die wir immer anwenden, wenn wir Geschichten erzählen. Wir konzentrieren uns auf das, was wir erzählen wollen, das, was wir herausheben wollen, und alles andere, was nebensächlich ist, lassen wir weg. Und die anstrengendsten Geschichtenerzähler sind die Exkurserzähler, oder? Die das Gefühl haben, sie müssen wirklich jedes Detail links und rechts auch noch erzählen. Am Schluss weiß man gar nicht mehr, was sie erzählen wollten, weil sie so viel drumherum erzählen. Aber hier ist eine ganz klare Erzähltechnik, die die meisten von uns anwenden, dass wir uns auf das konzentrieren, was wir sagen wollen. Und für die beiden Evangelisten, Markus und Lukas, haben sich auf diesen Mann konzentriert, der Jesus nachfolgen wollte. Und Matthäus hat das aus einer anderen Sicht uns erzählt. Also wenden wir uns der Geschichte zu. Nach einer furchteinflößenden Seeüberquerung von Kapernaum nach Gedara in ein heidnisches Gebiet betrat Jesus dort eben heidnisches Gebiet. Als Jesus in das Gebiet der Gedarener am gegenüberliegenden Ufer kam, liefen ihm aus den Grabhöhlen zwei Besessene entgegen. Sie waren so gefährlich, dass niemand den Weg benutzen konnte, der dort vorbeiführte. Unheimlich und übermenschliche Kräfte konnten die beiden Männer entwickeln. Es war nicht einmal möglich, die beiden mit Ketten festzubinden, denn jedes Mal zerrissen sie die Ketten, wie Markus und Lukas berichten. Die Menschen hatten dermaßen Angst, dass sie den Weg mieden, der an den Grabhöhlen vorbeiführte. Diese Männer schränkten die Freiheit und das Sicherheitsgefühl der Dorfbewohner massiv ein. Man musste sogar mit der Gefahr rechnen, dass sie sich ins Dorf kommen und dort die Menschen bedrohen. Diese Männer waren gefährlich. Aber sie waren nicht nur eine Bedrohung für das Dorf. Sie waren selbst bedroht und gepeinigt, diese Männer, durch Dämonen, die in ihnen wohnten und sie beherrschten. Es waren diese Dämonen, die ihnen diese übermenschlichen Kräfte verliehen. Diese Männer wurden von Dämonen in Besitz genommen, und deshalb spricht man von Besessenheit. Und so fremd das uns für uns klingen mag, an diesen bedauernswerten Männern sehen wir, was Dämonen mit Menschen anrichten können. Und natürlich ist es heute sehr schwierig, über dieses Thema zu sprechen, denn wir fühlen uns sofort in die Antike und in das tiefe Mittelalter zurückversetzt. Wir denken sofort an den schlimmen Missbrauch, der mit diesem Thema betrieben wurde. Menschen, die man beseitigen wollte, denen dichtete man Besessenheit an, und dann beseitigte man sie, so auch im Mittelalter zum Beispiel mit den Hexen. Dann, wenn einem eine Frau nicht gepasst hat oder man hat mit einer Frau ein Verhältnis gehabt und wollte dann nicht, dass sie das irgendwo erzählt, hat man sie zur Hexe erklärt, und dann hat man das Problem so beseitigt. Das ist ein Missbrauch von solchen Themen. Und bei solchen Themen ist es auch schwierig, eine gesunde Balance zu halten und nicht von einem Extrem, überall sind Dämonen am Werk, ins andere Extrem zu fallen. Es gibt keine Dämonen. Wenn wir die Bibel lesen, entdecken wir, dass oft von Dämonen gesprochen wird, und sie lassen sich nicht einfach dadurch erklären, dass sie quasi für Krankheit stehen. Das ist ja auch eine Form, wenn man nicht will, dass es Dämonen gibt, dann sagt man, ja, mit Dämonen hat man quasi die Entstehung einer Krankheit. Wenn jemand krank war, hat man einfach gesagt, das sind Dämonen, die ihn krank machen, und wenn man die Dämonen austreibt, ist er gesund geworden. Und so versucht man das dann so wie ein bisschen, und heute wissen wir, dass das Bakterien und Viren und so sind und nicht Dämonen. Und damals wusste man das halt nicht. Und deshalb spricht man halt auch im Zusammenhang, wenn jemand krank war, der hat Dämonen. So einfach ist es aber nicht. Wenn man etwas seriös Theologie betreibt, kann man das nicht einfach so quasi dieses Phänomen so weg erklären, dass wir heute, dass quasi damals Viren und Bakterien die Dämonen waren. Nein. Jesus war jedenfalls nicht dieser Meinung, er sah das anders. Einmal erzählte er, wenn ein böser Geist einen Menschen verlassen hat, zieht er durch öde Gegenden und sucht einen Ruheplatz, findet aber keinen. Dann sagt er sich, ich will wieder in mein Haus gehen, das ich verlassen habe. Das Haus, das ist ein Mensch. Er kehrt zurück und findet das Haus sauber und aufgeräumt. Daraufhin geht er und holt 7 andere Geister, die noch schlimmer sind als er selbst, und sie ziehen in das Haus ein und wohnen dort. So ist dieser Mensch am Ende schlimmer dran als am Anfang. Jesus war offensichtlich der Meinung, dass ein Mensch von bösen Geistern bewohnt werden kann. Und diese bösen Geister nennt man eben auch Dämonen, und sie zerstören Leben, sie zerstören Menschen. So wie diese beiden Männer. Wenn der Teufel am Werk ist, dann ist das immer destruktiv und immer zerstörerisch, in irgendwelcher Form, in welcher Form auch immer. Es wird auch heute noch Menschen geben, die besessen sind. Ich will einfach bezüglich der Diagnose zu höchster Vorsicht mahnen. Es ist schlimm, wenn Christen solche Geschichten in der Bibel lesen und nachher meinen, jeder, der ein bisschen anders ist oder ein bisschen ein Problem hätte, der hätte Dämonen. Es gibt solche Bewegungen noch heute. Ich weiß noch, in einer Zeit, wo ich jünger war, da hat man Dämonen ausgetrieben, wegen jedem bisschen, aber man ist auch wieder davon weggekommen. Heute spricht man gar nicht mehr so viel davon, weil das nicht funktioniert hat. Es ist eben nicht so einfach. Und deshalb kann man nicht einfach, wenn einem jemand nicht passt oder jemand verhält sich komisch, immer sofort meinen, das würde sich um Besessenheit handeln. Oft sind es nämlich Sünden, die in Ordnung gebracht werden müssen, und nicht Dämonen, die sich eingenistet haben. So kann man übrigens auch Sünden verlagern. Das ist auch eine gute Methode, oder? Wenn ich irgendetwas mache, was nicht in Ordnung ist, sagen wir mal Ehebruch, dann war das eben der Dämon, oder? Dann haben wir den Schuldigen, das war gar nicht ich. Dann müssen wir den Dämon austreiben. Nein, wir müssen nicht den Dämon austreiben, wir müssen Buße tun über das, was wir getan haben. Es ist einfach, die Schuld dann so zu verlagern. So ist das bestimmt nicht gemeint in der Bibel. Andererseits sollten wir auch nicht davon ausgehen, dass es heute keine Besessenheit mehr gibt. Das wäre genauso extrem. Als Jesus diesen Männern entgegentrat, verhielten sie sich sehr zurückhaltend gegenüber ihm. Sie griffen Jesus nicht an. Die Dämonen, das sind gefallene Engel, Engel, die sich gegen Gott aufgelehnt hatten, erkannten die ihnen drohende Gefahr. Sie wussten, dass sie gegen Jesus absolut machtlos waren. Seine Autorität war wesentlich höher als ihre. Und nun schreien nicht die Männer, sondern die Dämonen benutzen die Männer und schreien, was willst du von uns, Sohn Gottes? Bist du gekommen, um uns schon vor der festgesetzten Zeit zu quälen? Sie hatten fürchterliche Angst, dass sie vorzeitig gerichtet werden könnten oder bestraft, müsste man vielleicht sagen. Denn mit dieser festgesetzten Zeit meinten sie das kommende Gericht, wenn Gott sie richten wird. Und dann auch strafen. Petrus schreibt über diesen gefallenen Engel, Gott hat euch die Engel, die sich gegen ihn vergangen hatten, nicht geschont, sondern sie in den tiefsten Abgrund geworfen. Dort liegen sie gefesselt in der Finsternis und warten auf den Tag des Gerichts. Sie sind zwar gebunden, haben aber immer noch einen beschränkten Wirkungskreis bis zum Tag des Gerichts. Und das wussten sie, dass dieser Tag noch nicht gekommen war. Und sie wollten jetzt noch ein bisschen Freiheit für sich herausholen. In der Begegnung dieser Männer mit Jesus gibt es 3 bemerkenswerte Punkte. Erstens, die Dämonen wussten sofort, wer Jesus war. Das ist das Faszinierende. Ihr müsst mal im ganzen Neuen Testament lesen. Menschen sind immer unsicher, selbst Jünger. Sie fragen, wer ist der? Ist er der Prophet? Ist er der Messias? Jesus fragt die Jünger, was sagen die Leute von mir, wer ich bin? Also es ist immer eine Unsicherheit. Selbst bei den Jüngern bis zuletzt, bis zu seiner Auferstehung, bleibt immer ein bisschen die Unsicherheit, wer ist er dann wirklich? Aber wenn Jesus oder wenn Dämonen Jesus begegnen, gibt es keine Unsicherheit. Sie wissen sofort, das ist der Sohn Gottes. Keine Diskussion. Die Dämonen wussten das sofort. Als Jesus ihnen entgegentrat, erkannten sie seine Herrlichkeit als Sohn Gottes. Warum? Weil die Dämonen in der unsichtbaren Welt leben. Und in dieser unsichtbaren Welt, wenn Jesus ihnen entgegentritt, sehen sie Jesus als den Sohn Gottes. Das ist gar kein Thema. Es ist klar, er ist der Sohn Gottes. So auch in Kapernaum. Wir können übrigens die ganze Bibel darauf untersuchen. Ihr werdet immer im Neuen Testament, werdet ihr immer finden, dass Dämonen Jesus sofort erkennen. Da heißt es, was willst du von uns, sagt ein Dämon, Jesus von Nazareth, bist du gekommen, um uns zugrunde zu richten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Die klarsten Bekenntnisse, wer Jesus ist, kamen immer von den Dämonen. Weil sie in der unsichtbaren Welt, in der Begegnung mit Jesus, erkannten, wer Jesus ist. In diesen Begegnungen vermischt sich die sichtbare mit der unsichtbaren Welt. Die Dämonen sahen in der unsichtbaren Welt die Herrlichkeit und Macht Gottes, die ihnen Jesus begegnete. Und zweitens, die Dämonen wussten, dass ihre Tage gezählt sind. Sie wussten, dass sie ihre zerstörerische Kraft nur während einer beschränkten Zeit ausleben können. Die beeindruckenden Kräfte, die sie zur Entfaltung bringen konnten, werden verschwinden. Ihre Kraft und Macht ist begrenzt. Und drittens, sie versuchten nicht einmal, Jesus anzugreifen. Sie wussten, wie hoffnungslos das Unternehmen sein würde. Jesus müsste nur ein Wort sprechen und sie wären erledigt. Die Autorität von Jesus ist um Welten größer als ihre Macht und Kraft. Die Autorität von Jesus ist grenzenlos und ewig. Nun, die Dämonen wollten ihren zu erwartenden Schaden begrenzen. In einiger Entfernung weidete eine große Herde Schweine und sie flehten, wenn du uns austreibst, lass uns doch in die Schweineherde fahren. Offenbar benötigten sie einen Wohnsitz. Wenn es nicht ein Mensch ist, dann halt ein Schwein. Und überraschenderweise gestattete ihnen Jesus, in die Schweine zu fahren, der Befehl geht. Nun so verlassen sie die Männer. Sie mussten dem Befehl Jesus folgen, es gab auch keine andere Variante. Sie hatten keine Chance, irgendetwas anderes zu tun. Wenn Jesus sagt, geht, dann müssen sie gehen. Jesus befahl ihn, und als Jesus das befahl, da verließen die Dämonen die beiden Männer und fuhren in die Schweine. Und wie Markus berichtet, waren dort um die 2000 Schweine, also eine riesige Schweineherde. Und dann zeigte sich die enorme zerstörende Kraft dieser Dämonen. Augenblicklich stürzte sich die ganze Herde in den Abhang hinunter in den See und die Tiere ertranken in den Fluten. Unheimlich, was da vor sich ging. Und diese armen Tiere, denken wir zurecht, wenn wir das hören, war das wirklich nötig? Es gibt dann noch solche, die das erklären, die nicht wollen, dass die Schweine gestorben sind, dass sie dann sich wieder quasi nur geschwommen sind und wieder hochgekommen sind. Aber ich kann nicht den Text abändern. Es heißt, sie sind verändert in den Fluten. Sie ertranken. Und wenn man ertrinkt, ich habe noch keinen gesehen, der ertrunken ist und der dann noch an Bord hochgeklettert ist nach dem Ertrinken. Hätte es keine andere Lösung gegeben, wollen wir fragen. Was haben die Schweine getan, dass sie ein solches Schicksal erleiden mussten? Und denken wir nur an den wirtschaftlichen Schaden, den die Eigentümer dieser Schweine erlitten hatten. Aber Bleiben wir nicht hier stehen, lösen wir uns von dem ersten Schock von dieser Frage. Und werden wir uns bewusst, dass wir, wenn wir nicht Vegetarier sind, auch schon einige Schweine gegessen haben und somit getötet. Also von daher ist das Ganze, die ganze Dramatik irgendwie, müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht etwas überdramatisieren. Eines wird uns dadurch deutlich, und das ist wichtig. In den Augen Gottes ist der Mensch viel wichtiger und bedeutungsvoller als Tiere. Die Leben dieser beiden Männer sind viel wertvoller als die große Schweineherde. Für uns heute eine wichtige Botschaft in einer Gesellschaft, in der das Tier dem Menschen gleichgestellt wird. Damit wir aber keine falschen Schlüsse ziehen, muss gesagt werden, dass Gott gegen jede Art von Tierquälerei ist. Das muss man unterscheiden. Gott ist gegen jede Art von Tierquälerei. Das könnte ich euch an der Jona-Geschichte aufzeigen. Aber müsst mir das jetzt halt einfach glauben. Sonst müsst ihr einfach den letzten Vers der Jona-Geschichte lesen, dann wisst ihr es. Der Mensch ist kein höher entwickeltes Säugetier, das durch Zufall entstanden ist. Der Mensch ist ein Ebenbild Gottes und besitzt deshalb besondere Würde. Noch eine wichtige Sache zeigt uns die Geschichte. Jesus hat höchste Autorität über Dämonen und auch über Tiere. Er zeigt seinen Jüngern, dass er den fürchterlichen Sturm stillen konnte. Dann konnte er diese Männer von Dämonen befreien. Und er hat das Sagen. Wenn er etwas sagt, dann muss es geschehen. Er setzt die Grenzen. Und weil das so ist, ist jeder Mensch, der ganz und gar Jesus vertraut, immer in den sichersten Händen, in denen er überhaupt sein könnte. Es gibt keine sicherere Hand, keine größere Geborgenheit als bei Jesus. Deshalb gibt es Hoffnung für jeden Menschen, auch für Menschen, die von Dämonen bewohnt und beherrscht werden. Bis heute müssen Dämonen Jesus gehorchen. Und ihre Begegnung mit Jesus wird ihre scheinbare Macht zur Ohnmacht. Jesus sagt im Zusammenhang mit dem Missionsauftrag, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und Jakobus schreibt in seinem Brief, du glaubst, dass nur einer Gott ist? Gut, das glauben die bösen Geister auch und zittern vor Angst. Sie wissen genau, es gibt nur einen Gott. Und wenn der etwas sagt, dann muss passieren, was er sagt. Sie haben keine Chance. Es gibt keinen Grund, dass wir uns vor bösen Mächten fürchten müssen. Wenn wir uns an Jesus halten, haben wir nichts zu befürchten. Und das ist das, was mich oft ärgert in frommen Kreisen, dass man irgendwie wie diese Angst schürt, dass man irgendwie von einem Dämon irgendwo befallen werden kann. Ich glaube, das stimmt einfach nicht. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann sind wir geschützt. Jesus ist immer stärker und immer mächtiger und er wird es nicht zulassen, dass irgendwie ein Dämon von irgendwoher, wenn ich jetzt den Raum verlasse, mir nacheilt und in mich hineinkommt. Warum? Weil Jesus durch den Heiligen Geist in mir wohnt. Und er heilt mein Leben frei davon. Johannes schreibt das im Brief. Ihr stammt von Gott, liebe Kinder, und habt den falschen Propheten siegreich widerstanden, denn der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Wir müssen gar keine Angst haben. Der, der in euch lebt, ist stärker. Da kann nicht einfach einer kommen und sagen, so, jetzt will ich auch noch Platz hier. Dieses Wissen soll uns nicht leichtfertig machen, aber es soll uns stark machen. Es ist tröstlich zu wissen, dass Jesus immer stärker ist und deshalb können wir selbst dem Teufel widerstehen. Johannes schreibt, der Sohn Gottes hält seine schützende Hand über den, der aus Gott geboren ist, sodass der Böse, der Teufel, ihm nicht schaden kann. Also wenn jemand ein Problem hat und immer die Angst hat, dass irgendein Dämon oder irgendwas auf dann sollte er diesen Vers, steht er da, diesen Vers aufschreiben, am irgendwo hinhängen oder immer mit sich tragen. Der Sohn Gottes hält seine schützende Hand über den, der aus Gott geboren ist, sodass der Böse, der Teufel, ihm nicht schaden kann. Deutlicher kann man es nicht sagen. So etwas hatten die Schweinehirten natürlich noch nie erlebt. Das war ein Schock und sie rannten in die Stadt und berichteten, was mit den Schweinen und dann natürlich auch mit den Besessenen geschehen war. Das war eine Sensation für die Menschen in dieser Stadt. Da gab es noch keine Fernseher, kein Radio, keine Handys, da hat man noch Zeit. Da ist natürlich die ganze Stadt rausgerannt und hat das mit eigenen Augen sehen wollen. Das ist eine Unfallstelle, die ist ja interessant und da will man hin und will sehen, was da passiert ist. 2000 Schweine in den See gestürzt und die beiden Besessenen, vor denen sie sich fürchteten, waren geheilt. Nie hätten sie das für möglich gehalten, dass diese beiden Männer noch einmal sich verändern könnten. Alle Leute der Stadt eilten nun zu diesen Grabhöhlen. Und als sie das sehen und anschauen, geschieht etwas ganz Sonderbares. Als sie sahen, was geschehen war, drängten sie Jesus, ihr Gebiet zu verlassen. Was? Jetzt hat Jesus sie von diesen beiden schrecklichen Männern, von dieser Gefahr befreit. Und jetzt, statt sich zu bedanken und ihn zu fragen, wie Jesus, wie hast du das gemacht? Das ist ja wunderbar. Wir hatten gedacht, das seien hoffnungslose Fälle, diese beiden Männer. Jetzt setzen die zahm da und sind praktisch gesund geworden. Wie hast du das gemacht? Was sind das für Kräfte? Wer bist du? Man würde erwarten, dass sie sich bedanken und dass sie ein Freudenfest veranstalten. Denn jetzt konnten sie als Dorf wieder diese Wege benutzen und sie mussten keine Angst vor diesen Männern haben. Aber sie baten Jesus, das Gebiet zu verlassen. Nüchtern betrachtet ist das einfach verrückt. Es ist abnormal, schlicht und ergreifend. Sie wollen, dass Jesus verschwindet. Der Schaden, den sie mit den Schweinen litten, schien ihnen größer zu sein als die Heilung dieser beiden Männer. Die Schweine waren ihnen wichtiger als die Männer. Ein Sachverhalt, der sehr gut in unsere Zeit passt. Profite sind wichtiger als Menschen. Menschen werden geopfert, um größere Profite zu erzielen. So funktioniert unsere Gesellschaft in vielen Bereichen. Und wenn der Glaube den materiellen Gewinn einschränkt, dann wollen wir nichts vom Glauben wissen. Jesus ist gut, solange er uns Erfolge bringt und unseren Wohlstand und unser Wohlergehen fördert. Aber wenn wir verzichten müssen, fragen wir schnell, ob das mit Gott oder ob es Gott mit uns noch gut meint. Wir verkaufen doch heute oft das Evangelium, damit glaube an Jesus und dir geht es besser, du bist glücklicher und er schaut, dass es dir gut geht und dass du vorwärts kommst. Und wenn das dann nicht eintrifft, wenn dieses Rezept nicht funktioniert, vielleicht funktioniert es bei uns, wenn du genug Gaben hast, dann schaffst du es auch so. Dann hast du halt noch Gott an Bord, aber wenn wir irgendwo leben, wo wir dann verfolgt werden, weil wir uns zu Christus bekennen, dann funktioniert das alles nicht mehr. Und dann sagen wir vielleicht Jesus in einem Gebiet, wo wir selber Herr sein wollen, wo wir eben das machen wollen, was uns gefällt und was für uns den Profit gibt. Jesus, da musst du weggehen. Da will ich nicht mit dir unterwegs sein. Alles, gerade das Gegenteil, was wir oft in den Liedern singen. Er würde uns stören. Nun, wie ohnmächtig reagierten diese Menschen. Sie waren ohne jegliche Macht und trotzdem respektierte Jesus ihren Wunsch. Er geht. Sie merkten nicht, dass sie nicht aus freien Stücken handelten, sondern dass sie gebunden waren, nicht besessen, aber gebunden. Sie standen im Dienst des Widersachers Gottes. Sie waren mit ihrer Bitte an Jesus Handlanger des Teufels ohne jegliche eigene Macht und deshalb handelten sie ohnmächtig, kopflos. Sie waren Marionetten des Teufels, nicht besessen. So wie wir das im Epheserbrief lesen können, Paulus spricht dort über die Vergangenheit, wie Christen lebten, bevor sie Jesus in ihr Leben eingeladen hatten. Ihr habt nach der Art dieser Welt gelebt und euch jener Geistesmacht unterworfen, die ihr Reich zwischen Himmel und Erde hat und von dort her ihre Herrschaft über diese Welt ausübt. Sie wirkt noch jetzt als Geist der Verführung in den Menschen, die sich Gott nicht unterstellen. Und sind wir uns bewusst, hier wird nicht von Besessenheit gesprochen. Die Bibel unterscheidet sehr stark von Besessenheit und einfach von Menschen, die ohne Gott leben und dem System dieser Welt, diesen Werten dieser Welt folgt. Sie waren Verführte. Sie waren blind für das Wirken und die Kraft Gottes, diese Leute aus dem Dorf. Obwohl sie es mit eigenen Augen sahen. Doch wer sein Leben Jesus anvertraut, der wird verändert. Denn Paulus schreibt weiter, so wie sie haben wir alle früher gelebt. Wir sind nicht besser. Wir haben uns von unseren selbstsüchtigen Wünschen leiten lassen und getan, was unsere Triebe und Sinne verlangten. Darum waren wir, wie alle anderen Menschen, nach unserer ganzen Wesensart dem Strafgericht Gottes verfallen. Deshalb, wir sind nicht besser. Aber wenn wir Jesus unser Leben anvertrauen, wird unser Leben fundamental verändert. Denn Gott hat uns aus der Gewalt der dunklen Mächte gerettet und unter die Herrschaft seines geliebten Sohnes gestellt. Die für uns befremdliche und unheimliche Situation zeigt uns, wie zerstörerisch dämonische Kräfte sein können. Doch viel deutlicher zeigt uns diese Geschichte, wie überlegen die Autorität von Jesus ist. Wie viel stärker er ist. Niemand und nichts ist mächtiger als er. Und was dabei besonders erfreulich ist, die Macht von Jesus ist keine zerstörende Macht, sondern eine heilende Macht. Der Widersacher ist gut im Machtmissbrauch, aber Jesus missbraucht seine Macht nicht, sondern es ist eine heilende, eine heilsame Kraft. Der Theologe Emil Brunner, übrigens ein bekannter Professor, der in Zürich, unter anderem in Zürich als Theologieprofessor systematische Theologie unterrichtete, gibt viele noch Auslegungen von ihm, sagt zur biblischen Lehre vom Teufel, dass er sich in einem Satz zusammenfassen lässt. Die wichtigste Lehre vom Teufel ist die, dass er durch Jesus Christus besiegt wurde. Ganz einfach. Jeder von uns kann sich an Jesus wenden und seine Kraft erfahren. Es stimmt, was Jesus sagt. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Und ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass wir dich kennen dürfen, viele von uns wenigstens. Dass du unser Leben neu gemacht hast. Dass wir ewiges Leben bekommen haben und dass du uns von diesen bösen Mächten, die es leider gibt, beschützt, weil du in uns lebst. Und du, der in uns lebt, ist stärker als der in dieser Welt ist. Und lass uns das nie vergessen. Und lass uns nicht diesen Lügen folgen, die uns immer wieder sagen wollen, dass wir irgendwie von bösen Geistern irgendwo befallen werden und gar nichts machen können und hilflos dem ausgeliefert sind. Der in uns lebt, ist stärker als der in der Welt lebt. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen, dass wir wissen dürfen, dass dir alle Macht gegeben ist, Herr Jesus, im Himmel und auf Erden. Wir brauchen keinen anderen Gott, wir brauchen keine Götzen und Götter, die uns helfen könnten, denn der Einzige, der wirklich helfen kann und vor dem alle erzittern, alle Mächte in der unsichtbaren Welt, das bist du. Du bist unser Herr und Erlöser und dafür danken wir dir. Amen.